Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer weiteren Begegnung aus der Reihe Laboratorium des Dialogs, veranstaltet von der Stiftung Kreisau für europäische Verständigung und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Unser heutiger Gast ist Dr. Łukasz Kamiński, Historiker von der Universität Wrocław, früherer Präses des Instituts für nationale Erinnerung, mit dem wir über die Erinnerung und historische Politik sprechen werden. Mein Name ist Tomasz Konieczny und im Namen der Stiftung Kreisau lade ich Sie zu unserem Gespräch ein. Meine erste Frage ist etwas schwierig für mich. Es ist mir nämlich klar geworden, dass die Frage, die ich Ihnen schriftlich gestellt habe, wie erinnern sich Gesellschaften etwas zu breit und wenig präzise ist. Viel genauer wäre es zu fragen, wie gedenken Gesellschaften und was Gesellschaften gedenken. In der Tat sind das zwei getrennte Fragen. Vielleicht nur kurz gehe ich auf die erste von Ihnen ein. Wie Völker, wie die Nationen erinnern. Ja, die kollektive Erinnerung ist nicht gleichzusetzen mit individuellen Erinnerung. Jeder von uns erinnert sich an Ereignisse aus unserem Leben. Diese kollektive Erinnerung ist in viel größerem Maße eine Vorstellung über die Vergangenheit. Und geprägt wird sie von Entscheidungen, die getroffen werden, darüber, was gedacht werden soll, wie es gedacht werden soll, welche Gestalten, welche Ereignisse für uns heute wichtig sind. Diese Entscheidungen werden auf verschiedenen Ebenen getroffen, begonnen von der höchsten staatlichen. Da wird entschieden, welche Feiertage wir haben, die an die Geschichte anknüpfen, welche Gedenktage wir haben und was wir in der Schule unterrichten. Das sind auch Entscheidungen, die auf lokaler Ebene getroffen werden, ob wir in unserem Ort ein Denkmal für eine Person oder für eine Organisation errichten wollen, wer soll der Namensgeber für die jeweilige Straße oder den jeweiligen Platz sein soll. Und das ist auch der Raum für Aktivitäten der Individuen oder ganzer Gruppen der Nichtregierungsorganisationen, die darauf Einfluss nehmen können, was im jeweiligen Moment gedacht wird, was wir im jeweiligen Moment gedenken, indem man vielleicht eine Ausstellung organisiert, um an irgendetwas zu erinnern. Wichtig ist, dass wir immer das gedenken und uns immer daran erinnern, was im jeweiligen Moment für uns am wichtigsten ist. Wir betrachten die Geschichte durch das Prisma unserer aktuellen Erfahrungen. Wir suchen darin nach Inspirationen, wir suchen danach, welche Wertesysteme wir aufbauen sollten. Und dieses unsere Gedenken, diese kollektive Erinnerung, spiegelt nicht immer die Ergebnisse der Forschung wider. Historikerinnen können nämlich der Meinung sein, dass manche Ereignisse wichtiger sind als das, was wir im Moment gedenken. Diese Dinge verzahnen sich, sind aber doch voneinander getrennt. Etwas anderes ist die Erinnerung und etwas anderes ist die Geschichte. Die ganze Zeit sprechen wir aber vom eigenen Raum. Unsere Erinnerung, unsere Themen, die wir gedenken oder der wir gedenken. Und was passiert, wenn unsere Vorstellungen über die Vergangenheit oder das, was wir als unsere Vergangenheit manifestieren wollen, sich davon unterscheidet, was andere Gruppen, was andere Völker darüber meinen. Was sind Erinnerungskonflikte? Zu den Erinnerungskonflikten kommt es dann, wenn diese Unterschiede, die absolut natürlich sind, das sollte man festhalten, verschiedene Gruppen, in diesem Falle verschiedene Völker, können sich anders erinnern oder können sich vergangene Ereignisse anders vorstellen. Das ist absolut natürlich. Und dieses Phänomen gibt es mit Sicherheit in sämtlichen Bereichen. Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Polen Und die Erinnerung an dieselben Ereignisse in Frankreich ist völlig anders, denn sie basiert auf völlig anderen Erinnerungen an dasselbe paneuropäische oder gar globale Phänomen. Aber doch, diese Erfahrungen, trotz vieler Gemeinsamkeiten, waren doch unterschiedlich. Und da kann man von einem polnisch-französischen Erinnerungskonflikt nicht sprechen. Da sind manche Unterschiede, wenn es zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. In vielen Fällen ist es aber so, dass diese Unterschiede viel intensiver sind. Sie beziehen sich auch auf wichtige Ereignisse für zwei Gruppen, für zwei Völker. Und diese Ereignisse sind für sie wichtig, weil sie für ihre Identität prägend sind. Sie helfen zu antworten auf die Frage, wer sind wir, woher kommen wir, was ist unsere historische Erfahrung. Und dann können diese Unterschiede ein Maß erreichen, wo wir vom Erinnerungskonflikt sprechen dürfen. Da kommt es zu Auseinandersetzungen. Es gibt Erinnerungskonflikte, die in Unruhen auf den Straßen münden und so weiter. Aber in der Regel sprechen wir von einer Polemik in der Presse, von der Polemik von Staatsoberhäupten, von der Polemik von engagierten Politikern. Diese Erinnerungskonflikte können natürlich eine unterschiedliche Intensität haben. Aber sie bringen immer mit sich das Risiko, dass sie in einen heißen heutigen Konflikt sich verwandeln können. Das zeigt uns, welche Kraft steckt in der Erinnerung. Das ist nicht nur die Frage irgendwelcher Vergangenheit, sondern das ist ein Element der Gegenwart, das intensive Emotionen wecken kann, Emotionen, die heute noch zusätzlich durch die Social Media geschürt werden. Und die spektakulärsten Beispiele für Erinnerungskonflikte in Europa? Aus den letzten Jahren würde ich vielleicht zwei Beispiele anführen wollen. Das erste aus dem Jahr 2007, als in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, die dortigen Behörden planten, das Denkmal der sogenannten braunen Soldaten vom zentralen Platz der Stadt auf den Friedhof der sowjetischen Soldaten zu verlagern. Und dieser lokale Konflikt symbolisiert den Erinnerungskonflikt zwischen zwei Gemeinschaften, der estnischen Mehrheit und der russischen Minderheit. Für die Esten war dieses Denkmal ein Symbol der Besatzung ihres Landes durch die Sowjetunion ein halbes Jahrhundert, und deswegen wollte man dieses Denkmal aus dem Stadtbild entfernen. Und für die Russen war das Denkmal ein Symbol für einen stolzen Teil ihrer Geschichte im Zusammenhang mit dem Sieg im Zweiten Weltkrieg. Und das war ein Element, das ihrer Identität sehr nah war, das ihre nationale Identität geradezu fundamental war. Und diese Beseitigung dieses Denkmals führte zu Unruhen. Es gab auch ein Todesopfer, es hat mehrere Verletzte, hunderte Verhaftungen. Und das war wahrscheinlich der erste moderne digitale Krieg, denn als Revanche griff Russland die teleinformatische Infrastruktur Estlands an, Estland, das dann wiederum von den NATO-Partnern unterstützt war. Also ein Ereignis, das in der Geschichte verwurzelt war, verbunden mit dem aktuellen Erinnerungskonflikt, aber mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen für die aktuelle Politik. Bei dieser Gelegenheit sollte man auch sagen, dass die meisten Erinnerungskonflikte sich auf Ereignisse aus dem 20. Jahrhundert beziehen, die sind frisch und die sind am schmerzlichsten für die Völker, allerdings nicht ausschließlich. Der zweite Konflikt, der beruhigt wurde, das ist der Konflikt im Zusammenhang mit dem Zerfall des früheren Jugoslawiens und dem Aufkommen eines neuen Staates, der sich den Namen Mazedonien gab. Für die meisten Beobachterinnen ging es hier um den Namen. Aber das war im Grunde genommen ein Erinnerungskonflikt, der sehr weit tief und zurück, denn die Frage beruhte darauf, welcher der beiden Staaten, Griechenland oder Mazedonien, sich als Erbe Alexander des Großen und des alten Mazedoniens verstehen kann. Das ist ein langjähriger Konflikt, in dessen Zuge es zu Demonstrationen gekommen ist, auf den mazedonischen wie auch auf den griechischen Straßen. Vor 2 Jahren wurde ein Abkommen unterzeichnet, das diesen Konflikt beenden soll. Der Staatsname wurde von Mazedonien in Nordmazedonien verändert, aber es ging auch um eine tiefgreifende Revision der Lehrbücher und die Beseitigung vieler Denkmäler, vor allem in Skopje, die eben an die alte Geschichte anknüpfen. Und das zeigt uns, dass auch eine sehr weit entfernte Geschichte große Emotionen wecken kann, wenn es um eine Erinnerung geht, die gleichzeitig mit der Identität verbunden ist. Wenn Gegenstand des Konfliktes eine Frage ist, die sich auf das Wesen der Identität bezieht, dann steigen die Emotionen gewaltsam. Sie haben ja schon das Beispiel eines spezifischen Landes zitiert, Estlands, eines Landes mit einer komplizierten Geschichte und einer komplizierten demografischen Struktur. Können wir uns aber vorstellen, Mechanismen, die wir als Erinnerungskonflikt bezeichnen, gibt es die auch auf der Ebene der einzelnen Länder als inneres Problem? Soweit unterscheiden wir uns voneinander bei der Interpretation einzelner Ereignisse, dass das zu einem großen Problem werden kann? Ja, und da können wir gleich mit einem ganz konkreten Beispiel aufwarten. Ein Land, ein Staat, wo man einen Pakt über das Vergessen geschlossen hatte, denn man ging davon aus, dass das die beste Lösung sein wird, wenn man Diskussionen über die Vergangenheit vermeiden wird und die Zeit wird schon die Wunden heilen. Dem war es nicht so. Wir sprechen hier von Spanien. Das ist eine in der Tat sehr weit entfernte Geschichte. Es sind mehr als 80 Jahre vergangen seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Spanien, während die Spaltungen nach wie vor sehr wichtig sind. Und sie haben noch andere Linien oder andere Facetten als nur die eine Teilung in die Republikaner und ihre Gegner. Denn hinzu kommen noch lokale Separatismen. Hinzu kommt noch der Konflikt zwischen Katalonien und dem Zentrum. Das beeinflusst die Lage der Basken. Also die Erinnerung an den Bürgerkrieg in Spanien ist zweifelsohne ein Element, das die Menschen sehr intensiv spaltet, Emotionen weckte und verschiedene Emotionen im Zusammenhang mit dem Gedenken oder mit einem umgekehrten Prozess wecken immer große Emotionen. Zum Beispiel die Umbettung der schwelgenden Überreste von General Franco von seinem Mausoleum auf einen Friedhof. Ja, das war die Entscheidung über das Ende des besonderen Gedenkens dieser gestellt. Diese Entscheidungen wecken Kontroversen, führen zu Konflikten und sie zeigen, wie tief eine Gemeinschaft gespalten werden kann. Ja, und wie sieht die Situation im Falle Polens aus? Welche Themen, welche Ereignisse scheinen die größten Kontroversen zu wecken? Sollten wir über die verschiedenen Konfliktebenen der Erinnerungskonflikte sprechen, dann würde ich vielleicht noch eine weitere Ebene einführen wollen. Denn neben der staatlichen, der zwischenstaatlichen Ebene haben wir noch Konflikte auf der Ebene der gesamten Kontinente. In Europa seit mehr als 10 Jahren sehen wir deutlich einen Konflikt im Zusammenhang mit der Erinnerung an das 20. Jahrhundert. Der westliche Teil des Kontinents, wenn man von der Vergangenheit Europas spricht, vergisst man dort in der europäischen Perspektive unsere Erfahrung mit aufzunehmen, also die Erfahrung von zwei Totalitarismen, Denn neben dem nationalsozialistischen Totalitarismus hatten wir auch jahrelang mit der Unterordnung unter die kommunistische Diktatur zu tun gehabt. Das führt zu Konflikten, das ist manchmal Element der gegenwärtigen Politik. Manchmal wird das von Politikern instrumentalisiert, dass uns dieses sprichwörtliche Brüssel nicht versteht, weil es unsere historische Erfahrung nicht kennt. Manchmal ist es vielleicht tatsächlich so. Wenn es um Erinnerungskonflikte mit anderen Völkern geht, dann ist die polnische historische Erfahrung, vor allem aus dem 20. Jahrhundert, die Folge, dass es sehr viele von diesen Konflikten gibt. Manche sind in der Phase ihres Abklingens, obwohl man sich stets an sie erinnern sollte. Denn die Kraft der Emotionen, die heute die Social Media wecken können, kann man jeden Konflikt neu beleben, wenn wir dem nicht entgegenwirken werden, kann es dazu kommen, zweifelsohne ein alter Erinnerungskonflikt ohne große Emotionen ist heute der polnisch-tschechische Konflikt, verbunden vor allem mit der Geschichte des Walserlandes oder des Teschener Schlesiens. Die Zeit führt dazu, dass die Emotionen nicht mehr so heftig sind. Unsere gemeinsame kommunistische Erfahrung und die Erfahrung des gemeinsamen Kampfes gegen den Kommunismus war hier sehr hilfreich bei der Überwindung der alten Geschichte. Ja, auch der polnisch-slowakische Konflikt ist auf der landesweiten Ebene kaum zu spüren. Das ist eher lokal, verbunden mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Einmal die Beteiligung der Slowaken beim Überfall auf Polen im September 1939 und dann die Aktivitäten des polnischen Untergrundes, wo es auch Verbrechen gegen die slowakische Bevölkerung gab. Konflikte, die heute von Bedeutung sind, das ist zweifelsohne der polnisch-jüdische Konflikt und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Das bezieht sich weniger auf die Vorkriegs- oder auf die Zwischenkriegszeit, auf die Entstehungszeit der Zweiten Republik Polen und auf einige Pogrome, die es auf polnischen Gebieten damals gekommen ist. Nein, das ist hauptsächlich ein Erinnerungskonflikt um den Zweiten Weltkrieg herum. Und die Tatsache, dass beide Völker in verschiedenem Maße, aber doch Opfer des Zweiten Weltkriegs waren, paradoxerweise hilft nicht, sich gegenseitig zu verstehen und ist eher eine Quelle dafür, dass dieser Konflikt ohne Ende fortdauert und wir beobachten seine unterschiedlichen Facetten bis hin zu diplomatischen Spannungen. Ja, dieser berühmt-berüchtigte Konflikt um die Novelle des Gesetzes über das Institut für nationale Erinnerung von 2018 ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Auch wenn es auf der anderen Seite viele Aktivitäten auf beiden Seiten gibt, um nach Wegen der Verständigung zu suchen und die Temperatur dieses Konfliktes zu senken. Diese Aktivitäten gehen heute in eine sehr gute Richtung im polnisch-litauischen Verhältnisse. Im Hinblick auf die Vergangenheit gab es sehr viele Spannungen. In letzter Zeit beobachten wir eine gewisse Annäherung im gegenseitigen Verhältnis. Sprechen wir weniger über konfliktträchtige Situationen, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit von Vilnius vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Aus den Jahrestagen hat sich das in Richtung des gemeinsamen Erbes verschoben. Beide Seiten versuchen, diesen Erinnerungskonflikt zu überwinden und betonen viel stärker die gemeinsame Tradition. Zum Beispiel die Tradition eines gemeinsamen Kampfes gegen das zaristische Russland oder die gemeinsame Verfassung vom 3. Mai. Ein anderer Konflikt, der in den letzten Jahren an Intensität zugenommen hat, das ist der polnisch-ukrainische Konflikt. Dafür gab es mehrere Gründe. In diesem Falle hat man zu früh verkündet, dass es zur Versöhnung gekommen ist. Das war de facto eine politische Entscheidung ohne intensivere Vorarbeit, die dahinter stünde. Und man hat die Versöhnung angekündigt und manche historische Ereignisse, die Wunden wurden nicht verheilt und sie klafften in neuen Jahren wieder auf. Das ist insofern ein schwieriger Konflikt, dass trotz der Veränderung der Situation das Wissen über die Natur des polnisch-ukrainischen Konfliktes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist immer noch unzureichend. Und das ist wahrscheinlich heute der heißeste Erinnerungskonflikt im Verhältnis zwischen Polen und seinen Nachbarn. Und diese leider Gottes lange Liste sollte man noch mit den deutsch-polnischen Verhältnissen schließen. Über Jahre dachten wir, dass das auch etwas ist, was abgeschlossen ist, wegen eben der jahrelangen Vorarbeit. Aber in der letzten Zeit sehen wir, dass ein Erinnerungskonflikt aufs Neue belebt werden kann. Und wenn es um die inneren Konflikte oder Streitigkeiten geht, wenn es um die polnisch-polnischen Streitigkeiten geht, aus den zahlreichen Jahrestagen weckt nur der 3. Mai bis jetzt keine Vorbehalte. Wie kann es sein, dass wir im heutigen Kalender kein einziges Datum haben, das nicht mehr kontrovers interpretiert wird? Gehört es zur Dynamik des öffentlichen Lebens? Hier müsste man mehrere Perspektiven nennen. Die erste verbindet sich damit, dass nicht jede Diskussion über die Vergangenheit muss zum Erinnerungskonflikt führen. Ja, zum Beispiel die polnischen Diskussionen um den Warschauer Aufstand. Ob er Sinn hatte, wenn ja, welchen, das ist kein Beispiel für einen Erinnerungskonflikt, denn zum Glück hatten wir hier immer noch eine gemeinsame Basis. Unsere Erinnerung an den Warschauer Aufstand ist sehr nah. Das ist ein heroisches Aufbegehren der Polinnen und Polen und es ist eines der wichtigsten Ereignisse aus unserer gesamten Geschichte. Es gibt aber Diskussionen um die Entscheidung, war sie begründet, auf welchen Voraussetzungen sie basierte und kurz gesagt, ob es sich lohnte, hat es sich gelohnt, dieses große Opfer zu bringen. Aber in der Tat, im Falle vieler anderer Phänomene, im Zusammenhang mit vielen anderen Daten aus unserer Geschichte, zum Beispiel der 1. März, der Erinnerungstag an die verfemten Soldaten, da können wir schon von Erinnerungskonflikten sprechen. Und da habe ich den Eindruck, dass unsere Erinnerung dem sehr scharfen politischen Konflikt zum Opfer fällt und dass dieses Phänomen im letzten Jahrzehnt an Intensität gefahren. Dieser Konflikt verschlingt alle Bereiche unseres öffentlichen Lebens und er tangiert in zunehmendem Maße auch die Vergangenheit. Es gibt paradoxe Situationen, wo die eine Partei fördert stärker den einen Teil der Geschichte, darauf reagiert die andere Seite damit, dass sie dieses Element unserer Geschichte in Frage stellt. Das ist kein positives Phänomen, denn diese Erinnerungskonflikte durch die Kraft der Emotionen, die dahinter stehen, haben eine sehr starke destruktive Kraft. Und ich denke, es könnte sich lohnen, auf verschiedenen Ebenen, von der inneren über die internationale, nach Wegen zu suchen, wie man diese Konfliktsituationen überwindet und nicht unbedingt, wie man sich durchsetzen könnte. Dankeschön. Ja, ich habe Lust, Ihnen eine Frage zu stellen, weiß aber nicht, ob das nicht so sehr schwierig als zu problematisch sein könnte. Wie sehen Sie die Art und Weise, wie sich in Polen die Erinnerung an die sogenannten verfemten Soldaten entwickelt hatte? Sie haben laufend diesen Prozess beobachtet. Sie waren quasi im institutionellen Zentrum der Erinnerung in Polen. In welche Richtung gehen heute die Erinnerungsrituale und vor allem auch die gesellschaftlichen Stimmungen, das Interesse der Gesellschaft für diese Problematik? Ja, ich will das präzisieren und eine These aufstellen. Als es eine Bottom-up-Bewegung war, haben wir ein verstärktes Interesse an diesem Thema beobachtet. Jetzt kann man den Eindruck bekommen, dass das mittlerweile überzogen wurde und die meisten jungen Menschen interessieren sich dafür nicht mehr. Ist diese These richtig? Ich glaube schon, obwohl man bedenken sollte, dass die Rückkehr der Erinnerung an den antikommunistischen Untergrund nach dem Kriege bildete ein sehr wichtiges und sehr gutes Phänomen in der polnischen Erinnerung nach 89. Diese unsere gemeinsame Vorstellung über die Vergangenheit verwandelte sich nach 89 nicht so sehr wie im Falle anderer Völker. Diese Erinnerung gestaltete sich auch unter dem Einfluss der Opposition und der Solidarität aus den 70er und aus den 80er Jahren, etwas, was bei anderen Völkern erst nach dem Untergang des Kommunismus passierte. Bei uns stand das schon vorher im Mittelpunkt. Mit dieser einen Ausnahme, über die verfemten Soldaten hat man ein wenig im Untergrund geschrieben, aber sehr vorsichtig, man fürchtete quasi dieses Thema. Auch die Dritte Republik in den 90er Jahren in vielen Bereichen, in der Forschung, über die Bildung, hat dieses Thema auch nicht aufgenommen, während wir zweifelsohne hier von einem der wichtigsten Phänomene in der polnischen Nachkriegsgeschichte sprechen. Ja, dieses Phänomen ist ein Beweis dafür, welche Kraft die Gesellschaft hat. Die NGOs, die Bottom-up-Bewegung hat dieses Thema in den Umlauf gebracht und wie wichtig öffentliche Institutionen sind. Dank des Instituts für nationale Erinnerung konnte die Forschung entfalten werden und über den politischen Spaltungen wurde entschieden, dass man den 1. März als nationalen Erinnerungstag, nationalen Erinnerungstag an die verfehlten Soldaten einführen sollte. Aber nach 2015 fehlt dieses Element der polnischen Geschichte dem politischen Konflikt zum Opfer. Ja, die übermäßige Anstrengung des Staates war hier kontraproduktiv. Gerade wenn wir von feierlichen Rahmen sprechen, die Festakte, sie motivieren nicht immer, um sich für etwas zu interessieren. Ja, geschadet haben auch die Versuche, das für den aktuellen politischen Konflikt zu instrumentalisieren. Und auf der einen Seite kann man sagen, die Erinnerung an die verfemten Soldaten diente im gewissen Sinne einer Delegitimisierung der Dritten Republik Polen, dass sie 20 Jahre lang vergessen wurden, dass erst nach 20 Jahren Exhumierungsarbeiten begonnen wurden. Das ist Fakt und das Er lässt uns tatsächlich kritisch auf die zwei ersten Jahrzehnte nach 89 schauen. Aber auf der anderen Seite wurde dieses Phänomen von der radikalen Rechte vereinnahmt. Dass nämlich diese ganze pluralistische Bewegung auf das nationale Lager reduziert werden kann. Auch das ist wenig hilfreich, denn es provozierte sofort eine Reaktion. Und schließlich die Versuche, das ganze Phänomen zu zeigen als Menschen, die sich nichts vorzuwerfen haben. Das ist auch nicht richtig. Neben vielen Helden gab es auch Individuen, die sich auch großer Verbrechen schuldig gemacht haben. Und das generiert den Erinnerungskonflikt auch mit nationalen Minderheiten. Romuald Reis, der Name Burre, er schürt einen großen Konflikt in einem Teil Polens. Und diese Aktivitäten, statt die Erinnerung an diesen Untergrund zu fördern, führt dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung dieses Segment der Geschichte ablehnt. Wenn man das historische Narrativ aus der Perspektive der pädagogischen Ziele beobachtet. Ja, welche Vorbilder können wir aus der Geschichte schöpfen? Kann man nicht den Eindruck gewinnen, dass die übermäßige Betonung der verfemten Soldaten nicht nur dazu führte, dass die Rolle der Heimatarmee marginalisiert wurde und dass dadurch ein Narrativ entstand, das im Grunde genommen wenig praktikabel ist aus der Perspektive der Staatsbildung. Also wir haben Partisanen, die gegen das System kämpfen. Das war das kommunistische System. Also wir können das auch in moralischen Kategorien als richtigen Kampf bewerten. Ja, aber die Berufung auf die Tradition der Heimatarmee, ob das nicht aus der Perspektive des Staates wünschenswerter und praktikabler wäre, wäre das nicht ein wichtiger Hinweis für die junge Generation? Nein, das ist nicht so, dass diese Erinnerung die Erinnerung an den polnischen Untergrundstaat ersetzt hatte. Auch die Erinnerung an die Heimatarmee war eine Erinnerung an den Kampf, an den Widerstand, einen bewaffneten Widerstand. Ja. Die Erinnerung an den polnischen Untergrundstaat, das ist etwas, was staatstragend ist. Und die These, dass die eine These die andere verdrängt hatte, ist zweifelsohne überzogen. Nach wie vor haben wir ein intensives Narrativ auf der Staatsebene über den Untergrundstaat. Wir haben den 27. September als Feiertag. Wir haben einen Großteil der schulischen Bildung, die diesem Thema gewidmet ist. Also ich würde eine so radikale These nicht unbedingt aufstellen wollen und daran anknüpfen, was ich eingangs erwähnt habe. Wir suchen uns in der Geschichte immer etwas aus. Wir können nicht an alles denken. Wir suchen uns immer das aus, was im jeweiligen Moment besonders wichtig zu sein scheint. Und die Erinnerung an die verfemten Soldaten ist nicht nur eine eindimensionale Erinnerung an den bewaffneten Kampf, der sowieso zum Scheitern verurteilt war, denn in der damaligen geopolitischen Lage konnte das nicht siegreich sein. Ja, aber wir können auch auf die Menschen schauen, als jene, die sich für die Werte einsetzen, die für uns heute wichtig sind. Ja, wenn wir in die Dokumente schauen, dann sehen wir, welche Dokumente sich die Menschen vorstellen. Ja, das Dokument über das kämpfende Polen, eine Organisation. Das war das Ende des polnischen Untergrundstaates, aber eine Öffnung in Richtung eines neuen Kampfes in der neuen Situation. Also auch in der Geschichte der verfemten Soldaten können wir zahlreiche Motive finden und darauf aus verschiedenen Perspektiven blicken. Ähnlich wie die Geschichte der Solidarität kann es auch eine Geschichte darüber sein, wie der gemeinsame Kampf Menschen mit verschiedener politischer Herkunft miteinander verbunden hatte. Auf der einen Seite Sozialisten und auf der anderen Seite Nationalisten verschiedener Couleur. Das hängt von uns ab, was wir darin in dieser Geschichte erkennen. Nochmal zurück zu unserer Hauptfrage. Ist das möglich, dass wir in einem außerhistorischen Bereich funktionieren, dass wir eher nach Dialogwegen suchen, als die eigenen Verdienste oder das Unrecht der anderen Seite zu zitieren? Ja, das Beispiel des polnisch-litauischen Dialogs ist ein sehr gutes, aber etwas breiter schauend. Sind wir nicht so sehr auf die Geschichte fixiert, insbesondere in den letzten Jahren? Wenn wir uns die Vereinigten Staaten anschauen, dort gibt es einen langen Erinnerungskonflikt über das 19. Jahrhundert, dann unterscheidet sich Polen nicht so sehr von anderen. Es gibt auch andere Regionen in der Welt mit ähnlichen Phänomenen. Diese Intensität der Erinnerungskonflikte würde ich eher mit dem Naturell der aktuellen Welt erläutern wollen. Ja, in der Vergangenheit war die Zeit das beste Antidotum. Mit dem Aussterben einzelner Generationen, die das Ganze erfahren haben, konnte man sich leichter verständigen, versöhnen oder wenigstens das Feld stabilisieren. Heute ist das nicht möglich. Deswegen können wir uns den Erinnerungskonflikten nicht entziehen. Wir müssen häufig eine harte, nicht selten unangenehme Arbeit leisten, um sie zu lösen oder um die Temperatur dieser Streitigkeiten zu senken. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Das Ergebnis wird nicht sein, dass wir genauso auf dieselben Ereignisse schauen werden. Nein. Die Ukraine und die Polen werden immer den Zweiten Weltkrieg anders sehen. Die Polen und die Litauer werden immer die Jahre 1918, 1921 unterschiedlich sehen. Was wir aber machen können, das ist zum einen einen Raum schaffen, um die grundlegenden Tatsachen festzulegen. Ja. Die Opferzahlen. Falsche Zahlen führen dazu, dass diese Konflikte noch stärker emotionalisiert werden. Manchmal kreisen völlig falsche Informationen über einzelne Ereignisse. Also das Erste, was wir tun sollten, ist die Suche nach Wegen, um sich auf die Tatsachen zu verständigen. Weiter sollten wir versuchen, uns einander zu verstehen, warum Polen und die Ukraine dieselben Ereignisse unterschiedlich wahrnehmen. Wenn wir die andere Seite verstehen, dann auf natürliche Weise wird die Temperatur der Auseinandersetzung sinken. Ich würde nicht der Flucht vom Konflikt das Wort reden wollen. Nein. In der Vergangenheit sollte man nicht nur nach dem schauen, was uns trennt, aber auch danach, was uns mit dem jeweiligen Volk verbindet. Und obwohl das ein schwieriger, schmerzlicher Prozess ist, können wir uns dem gemeinsamen Lösen von Konflikten nicht entziehen, denn das wird sich rächen. Beispiele, die wir heute schon angesprochen haben. Der Versuch zu vergessen in Spanien führt dazu, dass die Spannungen heute größer sind, als wie wenn man die letzten 40 Jahre dafür bestimmen könnte, um das zu verarbeiten oder um an die Opfer zu erinnern. Die Konflikte, wo wir über die Opfer, wo wir über das Unrecht sprechen. Ja, Die Konzentration auf die Opfer, die Erinnerung daran, was das für Menschen waren, das ist ein sehr guter Weg zum gemeinsamen Handeln und das ist auch eine Methode, mit der wir zueinander finden könnten. Also ich bin entschieden der Auffassung, dass das schwierig ist, aber wir müssen das auf uns nehmen, sonst zahlen wir einen hohen Preis. Und in dieser Perspektive, welche Rolle haben Organisationen zu spielen, die ganz unten stehen? Lehrer, Lehrerinnen, kommunale Selbstverwaltung, NGOs. Welche Rolle haben sie zu spielen? Ich denke, sie können eine sehr wichtige Rolle spielen. Leider Gottes nicht immer spielen sie eine solche Rolle. Und da kann man vielleicht den polnisch-ukrainischen Dialog nehmen aus den 90er Jahren, geführt auch mit Hilfe des Weltverbandes der früheren Soldaten der Heimatarmee. Das ist ein Fundament, auf dem wir weitere Anstrengungen unternehmen können, die zum gegenseitigen Verständnis und zur Versöhnung zwischen unseren Völkern führen könnten. Es gibt Institutionen, die zumindest auf den ersten Blick eine größere Kraft haben, wie zum Beispiel das Institut für nationale Erinnerung oder wie das Ministerium für nationale Bildung. Curriculare Grundlage oder durch die Zulassung der Lehrbücher trifft das Ministerium sehr wichtige Entscheidungen. Ja, und eine kleine NGO, die lokal handelt, könnte man denken, kann nicht viel erreichen. Aber das stimmt nicht. Der Prozess der Versöhnung kann manchmal mit einer sehr engen Personengruppe beginnen, die ehrlich die Versöhnung erreichen wollen. Und dieser Prozess besteht nicht aus einigen politischen Entscheidungen, wonach Politikerinnen sagen, okay, jetzt haben wir schon versöhnt. Nein, das ist eine Summe von vielen einzelnen Maßnahmen und Aktivitäten. Eine Lehrerin, die in der Schule den Schülerinnen erklärt, dass wir unsere eigene Perspektive haben, aber andere Völker können eine andere Perspektive haben. Und warum das so ist? Warum werden die Dinge dort anders gesehen? Allein schon in dieser einen Klasse wird das eine sehr wichtige Rolle spielen und diese Schüler, Schülerinnen werden vielleicht irgendwann am Dialog teilnehmen können. Eine Nichtregierungsorganisation, die an eine vergessene Geschichte erinnert, die die Hand ausstreckte zu der anderen Seite durch das Gedenken oder durch das Verständnis für die andere Perspektive. Auch das kann irgendwann zum Tropfen werden oder zum Samen, der dann überwiegen wird. Also lassen Sie uns nicht auf große Institutionen warten, nicht auf die Politikerinnen warten, nicht auf irgendwelche große internationale Entscheidungen. Nein, jeder und jede von uns kann eine Rolle spielen, da wo wir die Möglichkeiten haben, sollten wir das tun. Danke für diesen positiven Akzent zum Schluss. Unser Gast war heute Dr. Łukasz Kamiński, Historiker von der Universität Wrocław, früherer Präses des Instituts für nationale Erinnerung. Vielen herzlichen Dank.